Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche heute mit dem Wuppertaler Politikwissenschaftler Hans-Joachim Lietzmann. Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle.
Ja, herzlich willkommen an Sie und auch an die Hörer.
Wir wollen ein bisschen über Ihren Werdegang als Politikwissenschaftler sprechen, Ihr Blick auf Wuppertal. Sie waren ja lange hier Professor und sind auch immer noch in Forschungsprojekten involviert an der Uni. Wir wollen aber auch über aktuelle Themen sprechen, die letzte Wahl, die Europawahl. Hat Sie das Ergebnis da überrascht?
Naja, wir waren ja drauf vorbereitet, dass es einen Rechtsruck geben sollte. Jetzt hat es eine leichte Rechtsverschiebung gegeben. Und insgesamt hat sich keiner genauso vorstellen können, was da rauskommt. Und wir werden vielleicht noch ein bisschen genauer hingucken im Laufe des Gespräches. Aber also wirklich überrascht war nicht. Aber es gibt sehr spannende und sehr auch dramatische eigentlich Kleinigkeiten, die auf den ersten Blick gar nicht so auffallen.
Da möchte ich gerne drüber sprechen, welche Kleinigkeiten das sind und wo wir den Blick ein bisschen drauf lenken können. Hier im Elbertalk bei Radio Wuppertal. Ich bin Jasmin Voss. Wir wollten ja so ein bisschen auf die Europawahl letzten Sonntag zurückgucken. Und worüber ja jetzt immer noch viel diskutiert wird, ist die AfD, deutschlandweit zweitstärkste Partei bei der Europawahl. Die Partei, die in Teilen auch als recht extrem gilt. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, es war kein Rechtsruck zu erkennen, aber doch eine Rechtsverschiebung. Wie meinen Sie das?
Das beziehe ich vor allen Dingen auf das Europaparlament. Da hatten ja alle gedacht, jetzt wird es sozusagen eine schwarz-rechtsextreme, halbfaschistische Entwicklung geben. In der Tat haben aber die rechten Parteien in Europa gar nicht so viel gewonnen, wie sie dachten und sind auch zum Teil ja entzaubert. Die AfD ist auf einmal aus allen Fraktionen rausgeflogen, will selbst ihren eigenen Spitzenkandidaten nicht mehr im eigenen Europateam haben. Also da, wie soll ich sagen, da entzaubert sich die AfD gerade vollständig. Sie wird sozusagen so etabliert und so abgezockt von ihren Wahlversprechen abrücken, wie die AfD tut momentan keine andere Partei. Also es gibt im Europaparlament immer noch eine nicht rechte Mehrheit. Jetzt muss man natürlich schauen, ob sozusagen die Konservativen, die bürgerlichen Konservativen um die CDU und die EVP, wie sie dann auf EU-Ebene heißt, ob sie lieber mit den Grünen koalieren oder lieber mit Giorgia Meloni von den Rechtsextremen, mit den Postfaschisten. Und je nachdem, wie sie das machen, werden sie sozusagen dann auch diskutiert werden. Dazu müssen sie dann stehen.
Und dann wird sich ja auch Europapolitik dementsprechend halt verändern.
Ja, dann wird sich Europapolitik verändern. Das heißt aber eher in dem Sinne, dass Giorgia Meloni wird Kreide fressen.
Was soll das heißen?
Wird sich anpassen und wird so tun wie freundlich. Giorgia Meloni spielt immer auf verschiedenen Hochzeiten ganz verschiedene Sprachen. Bei den Rechtsradikalen in Spanien tritt sie auf wie eine Faschistin. Und wenn sie auf Frau von der Leyen trifft, tut sie so, als wäre sie eine Christdemokratin. Auf jeden Fall würde in der Kooperation mit Meloni würden die Rechtsradikalen in Europa auf einmal hoffähig, diskussionsfähig, kompromissfähig werden und sozusagen normal werden, banal werden. Das ist eine Entwicklung, die ist nicht gut. Kann sein, dass es dahin irgendwann kommen kann. Kann sein, dass auch diese rechtsradikalen Parteien dann, wenn sie mal arbeiten müssen tatsächlich und nicht nur die Backen aufblasen, sondern auch was tun, dass sie dann tatsächlich anders gesehen werden, vielleicht sogar auch anders sind. Aber das ist jetzt ein entscheidender Punkt. Wie werden die Christdemokraten operieren? Wie wird die bürgerliche konservative Mehrheit oder die Mehrheit, die im EU-Parlament bisher da ist, aus Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grünen, Renew, wie die Freiheitsparteien heißen. Wie werden die mit Meloni und wie werden die mit den Rechten umgehen?
Das wird uns also die nächsten Tage und Wochen als Thema ja auch noch weiter beschäftigen. Aber jetzt haben Sie schon gesagt, immer noch die Mehrheit ist immer noch demokratisch. Auch es gibt ja viele Länder, über die gesprochen wird, Italien, Frankreich, Österreich, die alle eher rechts gewählt haben. Aber Schweden, Dänemark und Polen, wo ja auch linke Parteien gewonnen haben, wobei jetzt darüber vielleicht nicht so viel diskutiert wird, ne?
Ja, es gibt eben auch eine Gegenbewegung eben in Dänemark und Polen und in Schweden. Man soll das sozusagen nicht unterschlagen, man soll einfach die Augen offen halten, sagen, es geht nicht immer nur in eine Richtung, sondern da, wo auch die rechten Parteien sozusagen an die Macht kommen, Polen, ja, und viel Unheil anrichten und viel Polarisierung anrichten, auch in Ungarn, ja, Orban hat ein ganz schlechtes Wahlergebnis gehabt in Ungarn. Überall da, wo die rechten Parteien sozusagen polarisieren und zuspitzen, zahlen sie das auch, zahlen sie auch dafür eine Rechnung und werden auf die Weise entzaubert. Das wird eine Entwicklung sein, die nächste Zeit.
Also Sie glauben daran, dass es so auch weitergeht. Also auch wenn Sie sagen, es gab jetzt keinen Rechtsruck und es gibt auch andere Bewegungen, trotzdem verschiebt sich ja immer mehr so etwas. Man sagt das auch im Diskurs zum Beispiel, dass etwas sagbar wird, was es vielleicht vor 10 Jahren noch nicht so war.
Genau.
Und dann ist es vielleicht nicht der Ruck, aber dann ist es ein Weg dahin. Und was ich auch in Gesprächen mit Freunden viel gehört habe, die dann gesagt haben, ja, wo soll es denn noch hingehen? Wo endet das?
Ja, aber Sie sagen ja selber, vor 10 Jahren nicht sagbar wäre. Wir haben ja eine lange Phase, also die Merkel-Phase wird sozusagen immer benannt. Da hat sich ja irgendwie eine Stimmung breit gemacht, als würde Politik nichts ausmachen, als würde es keinen Effekt haben. Ja, es war eine gelähmte Zeit, ganz stade, eine stade Zeit, würde man sozusagen traditionell sagen.
Ja.
Und es wird jetzt auf einmal klar, ja, Politik spielt eine Rolle. Ja, es kommt drauf an, wo jemand steht. Es kommt drauf an, sozusagen, was er für Programme hat. Und wir haben gesehen die Demonstrationen auch in Wuppertal. Ja, sozusagen es gibt
Anfang
sozusagen,
des Jahres 10.000 Leute dabei.
Ja, es gibt eine Aufschrei oder es gibt eine Mobilisierung. Das sind natürlich nicht Leute, die irgendwie sich neu für Demokratie entwickeln. Das sind die, die immer für Demokratie schon standen, aber die werden jetzt wach. Es spielt auf einmal wieder eine Rolle. Ja, es spielt ja immer eine Rolle. Aber jetzt wird es sozusagen deutlich auf einmal nochmal, was es für eine Rolle spielt. Diktatur ist möglich, Demokratie ist gefährdet. Ja, Autoritarismus hat für manche Gruppen in bestimmten Situationen, wenn es auf einmal ein bisschen krisenhaft und unvorhersehbar wird, dann wird Autoritarismus auf einmal wieder, kriegt einen Charme für manche. Ja, wir wollen sozusagen klar geführt werden. Und das ist gefährlich. Und das muss man deutlich machen. Das sind die Falschen. Ja, damit können wir man weiß nicht, wohin die einen dann letztlich führen und was das für Effekte hat und was mit den Minderheiten passiert. Ja, wir haben momentan eine starke Phase, wo einerseits ein bisschen wieder Antisemitismus sichtbar wird, aber wo vor allen Dingen ganz stark der Antisemitismus durch einen Anti-Islamismus ersetzt wird. Ja, wir haben eine wahnsinnige Welle an Anti-Islamismus und Antisemitismus in der Welt. Und das hat auch damit zu tun, dass viele Leute sich natürlich einfach verunsichert fühlen und jetzt suchen sie irgendwie Schuldige und auf die sie das abladen können, wie Blitzableiter.
Da sind wir schon so ein bisschen bei der Erklärung, woher das eigentlich kommt. Da wollte ich nachher nochmal drauf eingehen. Dann können wir auch darüber sprechen, dass ja auch viele junge Leute rechte Parteien gewählt haben. Da wollen wir gleich nochmal ein bisschen drauf gucken hier bei Radio Wuppertal. Radio Wuppertal am Sonntag, 10.19 Uhr haben wir es. Wir sind im Elbertalk. Ich spreche mit dem renommierten Politikwissenschaftler Hans-Joachim Lietzmann aus Wuppertal. Wir haben gerade so ein bisschen über die Europawahl gesprochen und kamen so zu den möglichen Gründen, wer wählt rechts und warum. Und was auffällig war in den Zahlen, wenn man sich das nachher so angeguckt hat, vor allem viele junge Menschen haben auch rechts gewählt. Da wird ja jetzt auch ganz viel drüber diskutiert. Woran liegt's wohl? Was glauben Sie?
Also ich denke, dass es gibt ja so ein Sprichwort sozusagen, wer in der Jugend nicht für Revolution gestimmt hat, oder für den radikalen Wechsel, der hat sein Leben schon verwirkt. Das ist natürlich eine überspitzte Phase, aber das sozusagen dann, wenn noch keine biografischen Routinen entstanden sind, dann ist man auch eher bereit, sozusagen neue Sachen zu wählen und zu hoffen, dass es dadurch besser wird. Das war bei der letzten Wahl, dann wählt man oppositionell. Die letzte Wahl hat die Grünen nach vorne geschwemmt. Es war sozusagen, wir wollen oppositionell endlich eine Klimapolitik haben. Wir wollen endlich eine vernünftige soziale Politik haben. Und hat die Grünen sehr stark gemacht in einem Übermaß, so wie jetzt vermutlich in einem Übermaß die AfD von den Jugendlichen als Oppositionspartei gewählt ist. Oder auch BSW oder auch in der Europawahl natürlich Volt ist sehr stark geworden, auch gerade in Wuppertal stark geworden. Also erstmal haben wir hier sozusagen die früher Oppositionspartei waren und dadurch einen Aufschwung hatten, sind jetzt Regierungspartei und sind, wie soll ich sagen, stecken in ihrem Pragmatismus fest und in Kompromissen mit ihren Koalitionspartnern, sehen gar nicht mehr so charmant aus, gar nicht mehr so blitzend. Und deswegen werden natürlich vor allen Dingen Oppositionsparteien gewählt. Es ist wirklich, ich sagte es ja vorhin schon mal, es ist wirklich ein bisschen wirklich überraschend, dass 50% der Wähler, und zwar der bis über 30 Jahre, die stehen schon mitten im Leben, würde ich mal sagen. Ja, also die wählen nicht mehr die gängigen Parteien, sondern oppositionell, systemoppositionell. Das ist viel, ja, das ist mehr, als es früher war. Und das ist eine neue Entwicklung und damit umzugehen.
Das muss dann nicht unbedingt so eine rechte Partei sein, sondern Sie hatten es ja gerade auch genannt.
Naja, auch sehr viel davon sind AfD. Ja. Ja, also die Hälfte davon sind eben auch AfD. Aber die AfD wird eben auch nicht nur wegen ihren, ich würde mal sagen, annähernd faschistisch oder rechtsradikalen Positionen unbedingt gewählt, sondern weil sie einfach so ganz einfach, ja, wie soll ich sagen, radikal anders auftritt. Ja? Mhm. Dass sie dabei sich selber ein Bein stellt mit diesem Kandidaten Kra oder mit dem Bistrom, das ist wird erstmal verziehen. Mhm. Wenn sie dann allerdings auch mal in die Regierung kämen, würde das wahrscheinlich auch relativ stark erstmal wieder zurückgehen. Kann sein. Ist ja auch, also in meinen Augen, wenn ich das mal so ganz sagen darf, eine unheimlich brave Partei. Kleinbürgerlich, wird fast gesagt piefig. Mhm. Und hat wenig Charme eigentlich für Jugendliche. Was sie vorteilhaft hat und für Jugendliche attraktiv macht, sie sind in den sozialen Medien unheimlich aktiv.
Das wäre die nächste Frage gewesen. TikTok, und wir haben wird ganz viel diskutiert.
Wir haben in unseren Studien an der Uni auch gesehen, es gibt sozusagen ein enges Netzwerk in den sozialen Medien zwischen den, ich sag jetzt mal, Altparteien und innerhalb der AfD. Und es gibt keine Verbindung zwischen diesen beiden Blasen. Ja, sozusagen die Altparteien gucken nicht auf die AfD, die AfD nicht auf die Altparteien, sondern wir haben das Netzwerk sozusagen verfolgt, wer spricht mit wem, und das sind völlig getrennte Welten. Und das sehen wir auch sozusagen im politischen Diskurs, dass das so ist. Und das ist da spielt Kommunikation, politische Agitation, Propaganda von beiden Seiten spielt da eine wichtige Rolle. Keiner guckt auf den anderen. Mhm. Und die AfD erreicht momentan, ist professioneller aufgestellt, was diesen Bereich angeht. Es hat größere Reichweite, größere Beteiligung. Und da müssen die anderen unbedingt ein bisschen heller werden und wacher werden, weil sonst kriegt die AfD ja da ein Monopol an Informationen. Und die Jugendlichen gerade gucken nicht mehr in die Zeitung oder gucken nicht in die Tagesschau oder was weiß ich wohin, auch nicht in Radio Wuppertal, sondern informieren sich sehr stark über die sozialen Medien. Und das ist eine Entwicklung, die muss man gut im Blick halten. Die ist aber änderbar, ja, da kann man umsteuern. Und das ist sozusagen nicht schicksalshaft, dass das so weitergeht.
Ja, die Ausspielwege kann man vielleicht nicht umsteuern. Also wir kennen das ja tatsächlich auch und versuchen da auch uns aufzustellen oder tun das auch recht erfolgreich sogar.
sorry.
Mein Problem. Aber natürlich muss man da irgendwie drauf eingehen. Ob man diesen Trend dann aufhalten kann, ist dann eben die Frage. Wir wollen da auch gleich nochmal drauf gucken, so ein bisschen mit einem Blick auf Wuppertal, weil man kann ja jetzt nicht nur die jungen Leute dafür verantwortlich machen, dass jetzt rechts gewählt wurde. Und in Wuppertal sieht man das auch ganz gut, welche Gründe das vielleicht noch haben kann. Wir sprechen gleich darüber auch hier im Elbertalk bei Radio Wuppertal. Jetzt geht's ein bisschen um die Wahlbeteiligung. Gerade wenn wir uns Wuppertal angucken, haben in Wuppertal weniger Leute gewählt als deutschlandweit. Wahlbeteiligung bei rund 58%.
Ja, das Problem ist, das ist, denke ich, nach Städten unterschiedlich. Und 58% ist nicht so dramatisch. Das, was in Wuppertal nach wie vor und in vielen anderen Städten auch höchst dramatisch ist, ist die Unterschiedlichkeit, wie in den einzelnen Stadtteilen gewählt wird. In dem bürgerlichen, auch besser verdienenden, wohlhabenderen und dem besser ausgebildeten Stadtteilen haben wir eine sehr hohe Wahlbeteiligung, manchmal weit über 60% bis nahe 70%. Und in den ärmeren, prekären Stadtteilen haben wir eine Wahlbeteiligung, die dann insgesamt noch bei 40-50% liegt. Aber wir wissen auch, dass in manchen einzelnen Wahllokalen die bis auf 10-20% runtergeht. Und das ist dramatisch, weil wir einfach da eine weniger große Mobilisierung haben. Das heißt, die Leute können ihre Interessen, können sie nicht formulieren oder formulieren sie nicht. Und das heißt aber auch, dass die Wahlkämpfe, die Parteien nehmen es wahr, wo machen wir Wahlkampf? Und die machen natürlich da Wahlkampf, wo sie Stimmen gewinnen können, wo Wahlbeteiligung ist. Da, wo keine Wahlbeteiligung ist, da gucken auch die Parteien dann irgendwann nicht mehr hin.
So eine Abwärtsspirale.
Und dann ist das eine Abwärtsspirale. Ja, das wird dann sozusagen immer schlimmer. Und dann ist es ein self-fulfilling prophecy, also eine sozusagen, dass die ärmeren Stadtteile sagen, zu uns guckt ja niemand, um uns kümmert sich niemand, wir gehen da nicht zur Wahl und plopp, sieh an, es guckt gar keiner mehr und es kümmert sich auch keiner mehr. Und es wird immer schlimmer in diesen Stadtteilen. Und das ist gerade auch in Wuppertal, also ich sag nur Wichlinghausen, Oberbarm, Heckinghausen, ist es dramatisch, wie diese Abwendung von der Politik oder von politischer Beteiligung, von auch dem Gefühl von Selbstwirksamkeit, ja, wie das zunimmt. Und da müssen wir reingehen oder da müssten politische Initiativen reingehen mit Beteiligungsangeboten, Partizipationsaufrufen, um da ein bisschen wieder Leben reinzubekommen in das Politische in diesen Stadtteilen, während in den wohlhabenderen Stadtteilen, sag ich mal, Katernberg, Brill, aber auch Dönberg, Kronenberg, Ronsdorf, wo die Etablierten, sag ich mal, sind ja gar nicht mal immer, sind ja überhaupt nicht reich, aber es sind die Etablierten leben, die haben auch etablierte Netzwerke, wo sie sowieso sozusagen sich engagieren und Bescheid sagen, wenn ihnen was auf der Seele brennt. Die brauchen eigentlich im Vergleich mit Wichlinghausen, Heckinghausen gar nicht so sehr die Parteien, die brauchen sie ja auch natürlich, aber sie brauchen sie eigentlich weniger, um ihre Interessen durchzusetzen, weil die sind selber gut vernetzt. Über Bezirksbürgermeister und Ähnliches haben sie ein ganz anderes Potenzial. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass sie zur Wahl gehen. Aber was ich sagen will, ist, die Wahlbeteiligung absolut ist immer auch sozusagen einen wichtigen Blick wert. Aber die Wahlbeteiligung vor allen Dingen in Relation zu den Stadtteilen, da ist sozusagen eine große Aufmerksamkeit nötig, weil da bricht tatsächlich was weg, was sich so schnell auch dann nicht von heute auf morgen wieder gewinnen lässt.
Sagt Hans-Joachim Lietzmann, Politikwissenschaftler aus Wuppertal. Wir sind weiter hier im Elbertalk. Das ist der Sonntag bei Radio Wuppertal, 10.43 Uhr. Wir sind im Elbertalk. Ich spreche mit dem Politikwissenschaftler Hans-Joachim Lietzmann aus Wuppertal. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, es gibt so Stadtteile, die in Wuppertal ein bisschen abgehängt sind. Mit weniger Interesse an Politik, das sieht man auch leicht an der Wahlbeteiligung. Und andersrum haben Sie gesagt, die Politik interessiert sich auch nicht so sehr für die Leute da oder macht da nicht so viel Wahlwerbung. Gibt es denn da irgendwie eine Gegenentwicklung, dass versucht wird, die mehr mit ins Boot zu holen? Konnten Sie da was beobachten?
Naja, wir haben schon in Wuppertal auch in der Kommunalpolitik neue Initiativen. Da ist die Nordbadtrasse gehört dazu, da gehört der Mölker Bahnhof dazu. Da gehört auch der Gasometer dazu. Oder auch in Wichlinghausen tut sich ja einiges.
Der Gaskessel in Heckinghausen, den meinen Sie?
Den Gaskessel in Heckinghausen und in Wichlinghausen tut sich auch was mit dem ich komme gerade nicht auf den Namen.
Jedenfalls, der Bob-Campus?
Bob-Campus. Aber das sind natürlich erstmal einzelne Standorte, die auch sehr stark, wie soll ich sagen, sich selber als Blase organisieren in einer gewissen Weise. Aber es wird sichtbar, das, was möglich ist. Und Wuppertal wird auch immer ein bisschen mehr Unistadt. Das muss man aber auch nicht vergessen. Die Wahlergebnisse zeigen das auch. Sozusagen Wuppertal hat auch starke grüne Wahlergebnisse gesehen. Jetzt bei der EU-Wahl haben wir darüber gesprochen, gehen die wieder ein bisschen zurück. All das, es gibt Möglichkeiten. Gleichzeitig ist es in Wuppertal aber so, ich habe das ja schon in anderen Interviews auch deutlich gesagt, dass ich die Stadtratspolitik dermaßen verknöchert finde, in den großen Fraktionen vor allen Dingen. Und auch die Ausgehen von den alten Netzwerken und auch, ich sag's mal ganz deutlich, von den Fraktionsvorsitzenden und von den Streitereien in den Parteispitzen her, ist da so viel Erstarrung. Und dass sich da sehr wenig sozusagen bewegt, außer in Auseinandersetzung mit dieser Erstarrung. Und da muss halt tatsächlich was passieren. Und das ist immer sehr schwierig.
Ja. Es gab ja zwischendurch mal so eine bisschen Aufbruchstimmung, als Oberbürgermeister Uwe Schneidewind gewählt wurde. Das ist jetzt 4 Jahre her.
Ja,
es hieß ja immer so, der Quereinsteiger, der Wissenschaftler, der will da jetzt mal so ein bisschen die Strukturen aufbrechen.
Ja, aber Quereinsteiger haben es nicht leicht. Uwe Schneidewind sagt ja von sich selber, er sei jetzt momentan die einzige Opposition im Stadtrat. Und das ist nicht so ganz falsch. Und andere Quereinsteiger, wie zum Beispiel Panagiotis Passialis als Beteiligungsreferent, ist auch ja auf eine sehr, ich finde, schlechte, üble Weise weggebissen worden letztlich, weil er den Finger auf Dinge gelegt hat, ohne Rücksicht auf diese ohne auf die Vernetzung innerhalb. Das ist sozusagen natürlich auch eine Frage von vielleicht politischer Unerfahrenheit, aber sozusagen Menschen, die quasi ein Anliegen haben, ein bestimmtes, und da zähle ich beide dazu, Paciales wie auch Schneidewind, die sozusagen nicht an die Spielregeln halten unmittelbar, die sozusagen zwischen den Fraktionen quasi informell gelten, haben einen ganz schweren Stand. Das ist nicht nur in Wuppertal so, das will ich ganz klar sagen, aber in Wuppertal ist es besonders, besonders hart und verknöchert, und da wird es sehr schwierig sein. Da haben wir wirklich ein Problem, davon runterzukommen, weil sonst ist die Erneuerung dieser Stadt wirklich ungemein schwierig.
Was glauben Sie denn, ist dieses Experiment Quereinstieg als Oberbürgermeister, ist das geglückt? Nächstes Jahr ist ja schon wieder Kommunalwahl.
Ja, ich meine, wenn man das deutlich machen kann, dass man ein besonderes Anliegen hat, das vielleicht von den althergebrachten, traditionellen Platzhirschen nicht geteilt wird, dann der Bürgermeister wird in Nordrhein-Westfalen direkt gewählt. Das heißt, wenn es Uwe Schneidewind gelingen würde, quasi sein Anliegen nochmal deutlich zu machen, dann hat er eine Chance. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen.
Es ist ja auch noch gar nicht klar, wer dagegen steht dann am Ende.
Es ist nicht klar, wer dagegen steht. Es ist halt, wenn Bürgermeister direkt gewählt werden, das kann man gar nicht, muss man gar nicht unbedingt nur immer positiv sehen, aber in dem Fall, wir sind in dieser Situation, dann hat es auch die Bürgermeisterwahl eine eigene Chance im Vergleich zu der Stadtratswahl. Da können eben tatsächlich völlig unterschiedliche politische Linien sich durchsetzen. Wie die dann miteinander klarkommen, ist eine ganz andere Frage, ist dann das nächste Problem. Aber ich will nicht sagen, dass nur weil Uwe Schneidewind sozusagen jetzt momentan keine Unterstützung mehr aus dem Stadtrat bekommt, dass das deswegen schon unmittelbar heißt, dass er keine Chance hat, gewählt zu werden. Würde ich nicht so ausdrücken.
Aber genau das, was Sie auch vorher beschrieben haben, dieses Verknöcherte, dass es schwierig ist, irgendwie seine Ideen voranzubringen in Wuppertal, und dass man, wenn man reinkommt, so habe ich das verstanden, von außen reinkommt in die Stadtpolitik, dann muss man erstmal mit ganz viel Fingerspitzengefühl schauen, so wer hat denn hier welche Interessen. Und also man muss sich da in so ein Geflecht rein begeben. Also wenn ich das höre, dann ernüchtert mich das, weil ich denke,
wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass bei der EU-Wahl, jetzt bei der Europawahl, der gerade vergangen, haben 50% der Wähler haben andere Parteien als diese traditionellen Parteien gewählt. Ja, das heißt, 50% der Wähler haben kein Legitimationsvertrauen mehr in das, was da gerade professionell gängig ist. Und ich will mal sagen, ich komme ja aus einer Generation, das heißt, ich bin 1952 geboren, habe in den 50er, 60er Jahren angefangen, Politik zu machen. Da war es ja doch nicht so ganz anders. Ja? Das war eine Generation, die in einer schweigenden Gesellschaft lebte, wo keiner drüber reden wollte, was war zwischen 33 und 45, wo getuschelt wurde. Wo Homosexuelle verfolgt wurden, wo Linke oder jüdische Mitbürgerinnen scheel angesehen wurden. Und da hat sich eine Generation rausgebildet, die hat gesagt, wir wollen das anders haben. Ja, wir bilden jetzt Mehrheiten. Und wir haben lange in dieser Demokratiebewegung gearbeitet. Ja, das geht dann eben los mit ganz verqueren Verbindungen. Ich habe lange in der Kunstakademie in Düsseldorf mit Josef Beuys haben wir angefangen, sozusagen Gegenbewegungen zu machen. Wir haben eigene Initiativen zur Demokratiepolitik gemacht. Ich habe mit meiner Frau gemeinsam im Rasseltribunal gemacht, um Strafrecht und so zu ändern. Wir haben gegen Berufsverbote geklagt und erfolgreich bis zum Bundesverfassungsgericht. Also ich bin ja auch als Jurist ausgebildet und in so einer Umgebung tätig gewesen. Also das ist eben ein langer Weg, aber Verkrustungen lassen sich auflösen. Und
es ist auch eine Chance.
Es ist, ja, es kann zu einer Chance werden, aber es kommt darauf an, dass man was tut. Ja, man kann nicht sozusagen einfach nur AfD wählen oder die Volt wählen oder was weiß ich was oder BSW wählen, sondern es muss tatsächlich Hand angelegt werden und braucht Initiative. Und man darf nicht vergessen sozusagen, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, bei manchen jüngeren Wählern, die wählen AfD und wissen eigentlich gar nicht, was Faschismus oder Nationalsozialismus war und dass das auch eine Gefahr sein kann.
Radio Wuppertal im Elbertalk mit dem Wuppertaler Politikwissenschaftler Hans-Joachim Lietzmann. Wie hat denn eigentlich Ihr eigenes Politikinteresse angefangen? Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Sie sind jetzt 72 Jahre alt. Wie war das denn bei Ihnen? Es gab ja immer mal Zeiten, in denen Politik irgendwie wichtiger oder weniger wichtig erschien.
Naja, wir haben eben schon mal drüber gesprochen. Die 60er Jahre waren halt tatsächlich auch so eine Zeit voller Verkrustung. Und wir, die wir damals jünger waren und aus Familien kamen, also ich kam aus einer Familie, wo es sowohl harte Nazis gab, Klammer auf, die davon geblieben sind nach dem Krieg, haben alle Karriere in der DDR gemacht, Klammer zu. Das ist irgendwie witzig oder widersprüchlich. Aber ich habe auch sehr viele Familienmitglieder gehabt, die erst von den Faschisten in Italien nach Deutschland vertrieben worden sind, dann wieder emigrieren mussten, wieder nach Italien oder in die Migration nach Südamerika und im Widerstand waren und prominente Leute im Widerstand. Also ich habe sozusagen keine männlichen Vorfahren im Prinzip, außer meinem Vater, die alle in irgendwelchen Kriegen gefallen. Also wir haben einen Erlebnishorizont gehabt, der sagte irgendwie, das kann einfach nicht so ruhig bleiben. Ja, das muss irgendwie, da muss ein bisschen was passieren. Wir haben das in die Hand genommen.
Waren Sie so ein Hippie dann?
Ja, also ein Hippie ist ja weniger eine politische als eine kulturelle Bewegung gewesen. Und jeder hat da irgendwie so ein bisschen auch mit dran teilgenommen. Aber ich war eher eben, sagte es ja bereits, in der Kunstalchemie in Düsseldorf. Und Düsseldorf ging von der Kunstalchemie und von den Museen ging eine sehr starke politische Bewegung aus. Und habe dann später im Studium, da war ich in Hessen, eben stark mit Leuten, deren Namen man mit vielen Leuten, aber Namen, die man heute noch kennt, werden eben Rudi Dutschke oder Wolf Biermann oder so zusammengearbeitet. Und es war einfach, das ist ein politisch-kultureller Wandel, der da stattfindet. Und manchmal ist er erfolgreich, in dem Fall war er das. Momentan verliert das alles offensichtlich sehr stark an Ausstrahlung. Und dann ist das sozusagen ein neuer Anfang heute nötig.
Wir haben über viele Themen gesprochen. Ich glaube, wir könnten die Stunde noch ausweiten, aber uns läuft so ein bisschen die Zeit davon. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren im Elbertalk bei Radio Wuppertal.
Ja, aber sehr gerne.